Psychedelika. Reisen an die Grenzen des Bewusstseins. Wie MDMA, LSD, Magic Mushrooms, Mescalin und Ayahuasca, auch DMT genannt, subjektiv wirken, in der Psychotherapie bei Angststörungen und Depressionen eingesetzt werden und Heilung bringen können. Teil I – Einführung in die Welt der Psychedelika. Die persönlichen Geschichten, wie Menschen zum ersten Mal in Kontakt mit Psychedelika gekommen sind, sind so vielfältig wie die Instrumente in einem Orchester. Jedes Instrument trägt mit seinem einzigartigen Klang zur Komplexität und Schönheit des gesamten Stücks bei. Genauso spannend ist der Hintergrund, die Frage, was das ursprüngliche Interesse überhaupt entfacht hat. Ich bin der festen Überzeugung, dass alle Menschen, mögen sie es zugeben oder nicht, ein tiefes Interesse verspüren, sich selbst und damit zugleich das große Ganze und seine Zusammenhänge besser kennenzulernen und zu verstehen. Dieses inhärente Interesse ist uns sozusagen in die Wiege gelegt. Der Gedanke an den Film Matrix liegt nah. Darin hat der Held Neo, der von seinem Heldentum noch nichts weiß, die Wahl zwischen der blauen und der roten Pille. Die rote Pille wird die Illusion, in der er lebt, auflösen und ihm das wahre Gesicht der Welt zeigen. Die blaue Pille hingegen lässt ihn dort, wo er ist. Er darf weiter in einer Welt leben, die nicht mehr als eine Illusion ist. Auf die Welt der Psychedelika übertragen könnte man sagen, dass die rote Pille einer tiefgreifenden psychedelischen, mystisch-spirituellen Erfahrung gleichkommt, während die blaue Pille für Gleichgültigkeit und Komfort steht, man also einfach so weitermacht wie bisher. Ich möchte damit nicht sagen, dass jeder Mensch eine derartige Erfahrung machen muss. Ich möchte jedoch darauf hinweisen, dass es nur äußerst selten Erfolg verspricht, dieselben alten Verhaltensweisen und Gewohnheiten an den Tag zu legen und auf neue, bessere und andere Ergebnisse zu hoffen. Albert Einstein sagte einmal, die Definition von Wahnsinn ist, immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. In diesem Buch möchte ich dich etwas mit meiner eigenen Geschichte vertraut machen, den ein oder anderen Erfahrungsbericht mit dir teilen, aber vor allen Dingen pragmatische Hinweise und Tipps, sowie wichtige Informationen und hilfreiche Orientierungsstellungen rund um das Thema Psychedelika geben. Ganz besonders im Zusammenhang mit psychischen und mentalen Beschwerden, Krankheiten, aber auch ganz alltäglichen Herausforderungen. Nur mit entsprechendem Hintergrundwissen ist es schließlich möglich, eine fundierte Entscheidung zu treffen, ob man sich der Welt der Psychedelika hingeben und erste eigene Erfahrungen sammeln möchte. Wer bereits Substanzerfahrungen hat, wird ebenfalls einige neue Aspekte und Blickwinkel aus diesem Buch ziehen können, speziell im Hinblick auf die therapeutische Wirkung und den aktuellen wissenschaftlichen Forschungsstand. Auf dieser Reise wünsche ich dir viel Spaß, einen offenen Horizont und glückliche Stunden. Meine Motivation für dieses Buch. Am 30. Dezember 2023 dürfte ich in Tepoztlan, Mexiko zum ersten Mal in meinem Leben an einer Ayahuasca-Zeremonie teilnehmen. Für mich war die Zeremonie, verbunden mit der Einnahme dieser Substanz, die letzte Hoffnung. Inmitten einer später als mittelgradige depressive Episode und generalisierte Angststörung diagnostizierten psychisch überaus herausfordernden Zeit. Aber wie war ich als einziger Ausländer überhaupt in dieser simplen offenen Turnhalle mit ca. 35 weiteren Teilnehmern und 8 Schamanen und Hauptübungsleitern gelandet? Die Angststörung hatte während meines Urlaubs in Mexiko die ersten Tage in Form von 3 Panikattacken mitten nachts ihr hässliches Gesicht gezeigt. 2 Jahre zuvor hatte ich eine Verhaltenstherapie nach einer mittelschweren Depression begonnen. Nach 9 Monaten wurde jedoch meine Therapeutin krank. Über ein Jahr hatte ich die Hoffnung, die Therapie bei ihr wieder aufnehmen zu können. Bis mir die Therapeutin im September 2023 endgültig klar machte, dass sie aufgrund ihrer gesundheitlichen Situation auch auf Weiteres nicht arbeitsfähig sei und ich mich nach einem neuen Therapieplatz umsehen solle. Diejenigen Leser, die depressive Verstimmungen oder Angststörungen kennen, können nachvollziehen, welch große Herausforderung es ist, sich erneut auf die Suche zu begeben. Zum einen hat man mit längeren Wartezeiten zu rechnen, aber vor allem ist es alles andere als einfach, einen Therapeuten zu finden, bei dem man sich wohlfühlt und auch tatsächlich öffnen kann. Ohnehin keine Stärke von mir. Während meiner ersten Therapie hatten wir herausgearbeitet, dass ich schon viele Jahre an depressiven Episoden litt. Zustände, an die sich an Depression erkrankte Menschen häufig durch die lineare Verschlechterung gewöhnen und daher für als normal erachten. Ich bin halt einfach nicht so fröhlich, frei, unbeschwert und glücklich wie andere, sagte ich mir häufig. Im Vorfeld der Reise hatte bereits eine E-Mail an die Kassenärztliche Vereinigung Bayerns mit der Bitte um Zuweisung eines Therapeuten geschickt. An dieser Stelle sei gesagt, dass die jeweiligen Kassenärztliche Vereinigungen der Länder in meinen Augen die besten Anlaufstellen sind, um wenigstens eine erste Hilfe innerhalb von 4 Wochen durch einen Therapeuten zu erhalten. Schneller geht eigentlich nur die Einweisung in die Klinik, die natürlich bei entsprechender Dringlichkeit unbedingt angehalten ist. Nun, ich selbst wollte mich ebenfalls einweisen lassen, aber in einer Tagesklinik. Auch dafür traf ich Vorkehrungen, bis ich später von einer 9-monatigen Warteliste hörte. Ich erhielt infolgedessen per Mail 2 Kontakte von Psychotherapeuten, die in 30-minütiger Fahrzeit um Nürnberg, meinem Wohnort, lagen. Ich entschied mich für den kürzeren Weg und tätigte den Anruf aus Mexiko. Guten Tag, Herr Klein. Ja, ich habe freie Zeiten, aber bitte kommen Sie nach Ihrer Rückkehr auf mich zurück, da ich Termine nicht länger als 2 Wochen im Voraus plane. Zugleich erleichtert wie auch ächzend nach unmittelbarer Hilfe legte ich am Morgen der 3. Panikattacke den Hörer auf. Alles klar, irgendwie werde ich die nächsten 3 Wochen, es ist schließlich Urlaub, auch rumbringen, sagte ich mir in Gedanken. Wir, meine Verlobte Luisa und ich, waren bei ihrer Familie zu Hause. In den eher rauen Vorortgegenden Mexico Cities, mitten in Nezahualcóyotl. Während des Frühstücks mit ihren Eltern und ihrer etwas jüngeren Schwester würde sich herausstellen, dass ich bei Interesse Ende des Jahres an einer Ayahuasca-Zeremonie teilnehmen könne. Geleitet von derselben Gruppe, bei der Luisa und ihre Schwester 2 Jahre zuvor bereits einer Zeremonie beiwohnten und letztere, selbst an Depression erkrankt, seither etwa 10 Sitzungen mitgemacht hatte. Das Vertrauen war entsprechend groß, nichtsdestotrotz war ich mir alles andere als sicher, ob ich diesen Weg gehen wollte. Was, wenn etwas schief geht? Die letzten Male, da ich psychedelische Substanzen konsumiert habe, habe ich mich stets einigermaßen gut gefühlt und war auch nur mit 1 bis 2 weiteren Personen weit abgeschottet und sicher in der Natur unterwegs. Als Sozialphobiker war die Vorstellung, inmitten einer großen Gruppe während dieser intensiven Erfahrung zu sein, nicht unbedingt angenehm. Ich entschied mich einige Tage später aber dazu, die Zeremonie wahrzunehmen, denn wie viel schlechter könnte es mir schon noch gehen? Mehr zum Ausgang dieser lebensverändernden Erfahrung erfährst du im letzten Kapitel »Meine persönlichen Erfahrungen mit Psychedelika«. Heute, im Februar 2024, schreibe ich die Einleitung zu diesem Buch, deren Fakten und Geschichten ich schon seit einigen Jahren immer wieder recherchiere und aktualisiere. Ich möchte dir in diesem Buch auf der einen Seite einen literarischen Einstieg in die Welt der Psychedelika bieten. Was ist also meine Motivation für dieses Buch? Ich bin der festen Überzeugung, dass psychedelische Erfahrungen unser Leben bereichern und nicht selten tiefgreifende Veränderungen hervorbringen können. Leider handelt es sich bei Psychedelika aber immer noch um ein Tabuthema, das weder in den öffentlichen Medien noch an den wissenschaftlichen Einrichtungen angemessene Beachtung erfährt. Insbesondere vor dem Hintergrund ihres mächtigen Potenzials. Genauso wenig wird im privaten Umfeld über Psychedelika gesprochen. Das liegt natürlich zuvorderst an der gesetzlichen Lage. Psychedelische Substanzen sind fast überall auf der Welt verboten und fallen unter den Sammelbegriff Drogen. Nicht selten, speziell in meinem konservativen Heimatstaat Bayern, hört man sogar noch den Begriff Rauschgift. Die Wahrheit könnte in meinen Augen aber kaum weiter entfernt liegen. Handelt es sich bei Psychedelika doch genau nicht um Suchtmittel wie Zucker, Alkohol, Tabak, harte Drogen, Fernsehen oder Social Media, sondern vielmehr um Substanzen, die einmalige Erfahrungen bieten, Einblicke in eine unbekannte Welt ermöglichen und vor allen Dingen ungeahntes therapeutisches Heilungspotenzial besitzen. Psychedelika werden daher in den meisten Ländern Südamerikas auch als Mediziner bezeichnet. Zum Glück gibt es seit einigen Jahren wieder erste Bestrebungen, das Thema auch in wissenschaftlichen Forschungskreisen zurück in den Fokus zu rücken. Schließlich wurden die Substanzen speziell in den 50er und 60er Jahren, damals noch legal, intensiv untersucht und auch ihr positives Potenzial bestätigt. Zum aktuellen Zeitpunkt ist die gesetzliche Lage allerdings noch immer überaus hinderlich für wissenschaftliche Forschungen, denn diese kann ausschließlich durch die Erteilung von Ausnahmeregelungen durchgeführt werden. Die Motivation für dieses Buch liegt somit in unterschiedlichen Zielsetzungen. Ich möchte aufzeigen, wo die kulturellen Hintergründe und Ursprünge von Psychedelika liegen, welche Substanzen es gibt und wie sie abstrakt wirken, wie auch wir Laien anhand der chemischen Struktur Wirkungszusammenhänge verstehen können, was in unseren Gehirnen neurobiologisch passiert, wenn wir Psychedelika konsumieren, wie der aktuelle Stand der Wissenschaft zum Thema Psychedelika ist, welche Möglichkeiten in psychedelischen Erfahrungen stecken können, wie psychedelische Erfahrungen bei psychisch-mentalen Beschwerden und Krankheiten erfolgreich helfen können, wie psychedelische Erfahrungen das Verhältnis zu Tod und Sterben fundamental verändern können, wie psychedelische Erfahrungen Traumata auflösen können, wie Psychedelika einen neuen Zugang zum Alltag erlauben können, wie Psychedelika die Konzentrationsfähigkeit und Produktivität steigern können, wie ein verantwortungsvoller Umgang mit Psychedelika aussehen kann, wer von psychedelischen Erfahrungen profitieren kann und wer nicht, welche Alternativen zu Psychedelika uns im Alltag helfen und ganz ähnliche Erfahrungen verschaffen können und welche Erfahrungen ich bisher mit verschiedenen psychedelischen Substanzen gemacht habe. Bei aller Euphorie ist aber auch große Vorsicht geboten. Gerade Menschen mit einer Prädisposition, die man ja meist vorher nicht kennt, können nämlich durchaus langfristige Schäden durch den Konsum davontragen. Ich hoffe sehr, du kannst aus diesem Buch die ein oder andere wichtige Erkenntnis ziehen. Wir leben in einer anstrengenden und umwälzenden Zeit. Die technologischen Fortschritte überfordern uns zunehmend, das Arbeitsleben verändert sich zunehmend, die geopolitische Lage wird zunehmend unsicherer. Die klimatischen Verhältnisse stellen uns vor zunehmend größere Herausforderungen. Ein Rechtsruck geht durch die Welt und all das führt, denke ich, dazu, dass gerade eher sensible und selbstreflektierte Menschen in einen Strudel von Angst und Depression fallen. Das zeigen auch Statistiken. So gibt sich die Weltgesundheitsorganisation, auch WHO, anhand aktueller Zahlen zunehmend alarmiert. Über 322 Millionen Menschen weltweit sind von Depressionen betroffen. Das entspricht einem Anstieg um 18% in 10 Jahren. Diese Zahl repräsentiert heute knapp 5% der Weltbevölkerung. Allein in Deutschland beträgt die Zahl der Menschen, die unter Depressionen leiden, über 4 Millionen. Aufgrund dieser latenten Überforderung, der wir uns insbesondere ob der rasanten technologischen Entwicklung gegenübersehen, ist es in meinen Augen niemals wichtiger gewesen, uns um unsere psychomentale Seite zu kümmern. Genetisch gesehen besitzen wir nämlich noch immer das Gehirn eines Steinzeitmenschen. Ich wünsche dir daher, dass dir dieses Buch wichtiges Hintergrundwissen und spannende Erkenntnisse vermitteln wird, das vielleicht eines Tages in einem sicheren und professionell begleiteten Umfeld zu eigenen Erfahrungen und damit wahrem Wissen wird.